Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. Wir sitzen mal wieder seit langem live in Farbe, in echt, direkt gegenüber an einem Tisch in Italien. Wir hatten einen wunderschönen Sonnenuntergang, also ich habe ihn gesehen, ihr wollt leider arbeiten. Aber ja, es ist wunderschön, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du gekommen bist, dass du deine Versprechungen wahrgemacht hast und uns hier auf deinem Weg in den Süden, im Süden,
es war eine Flucht. Es war eine Flucht von zu Hause.
Eine Flucht vor dem Sturm. Und ja, schön. Freut mich sehr.
Finale Ligure sind wir. Das kennt, glaube ich, jeder mittlerweile. Was macht Tobi Woggan hier im Finale?
Fahrradfahren vor allen Dingen. Also bei uns auch oder bei mir auch Flucht.
Ja.
Und wir wollten einfach mal wieder Radfahren, nicht im Matsch.
Das
hat nicht funktioniert, weil wir sind hier
angekommen. Nicht im Matsch und ohne Wind.
Genau. Wir sind hier angekommen, es hat angefangen zu regnen. Und wir sind die ersten zwei Tage im Matsch gefahren.
Scheiße, echt?
Ja. Und wie jedes Mal ist es so, dass uns die Leute sagen, ey, ist der erste Tag Regen seit zwei Monaten.
Ja. Als ich bei Genua vorbeigefahren bin vorhin, da bis dahin war also Sonne.
Ja,
und
genau.
Und dann erst so kurz
immer da, wo ich
kam
bin,
dann Wolke.
Immer da, wo ich bin. Das ist, weißt du, diese, kennst du das aus dem Zeichentrickfilm?
Ja, genau.
Wo die diese Wolke eben
genau so
ist. Scheiße. Ich bin total froh, dass du hier bist. Und vor allen Dingen hast du uns ein Bier mitgebracht.
Ja.
Und das hast du schon geöffnet. Und ich
würde Grüße gehen raus an Stevie Schneider. Wir trinken gerade seine Geschenke. Und seine Biergeschenke.
Prost. Ja genau, also wir sind hier, also wir, das sind Michael Kohl und ich. Michael Kohl, der altbekannte Podcast-Flitzer.
Darf ich dir nochmal kurz dein Mikrofon ein bisschen näher ranschieben? Ich bin da schon auch Profi.
Sehr gut. genau, Michael und ich sind hier, um auch ein paar Fotos zu machen für verschiedene Sponsoren und verschiedene Partner, einfach ein bisschen was, um Foto für die Saison zu haben, wenn jetzt was losgeht, ein paar Produkte noch fotografiert und so. Und einfach mal wieder ein bisschen Radfahren.
Und die Leute, die wirklich ein aufmerksames Auge in den sozialen Medien haben, denen ist aufgefallen, dass du eine neue Federgabel hast und einen Shockwiz verbaut hast. Heißt, du bist gerade heiß dabei, dein Fahrwerk anzustellen.
Genau.
Das soll so ein bisschen auch heute Thema der Folge werden. Ich habe allerdings einen Einwand, und zwar habe ich Nachrichten bekommen, dass die Leute schon auch gerne wissen würden, was bei uns so abgeht. Also
sie... Nur Themen auch nicht.
Nur Themen auch nicht, sondern sie wollen schon auch wissen, was in den letzten zwei Wochen quasi immer passiert ist, was so up to date ist. Weil das war ja schon auch immer so ein bisschen, was wir gemacht haben.
Das machen wir natürlich auch gerne weiter. Also ich erzähle gerne über...
Wir sind ja die absoluten Selbstdarsteller, wenn wir über uns reden dürfen. Immer her damit.
Genau.
Ja, ich habe gerade eben, also wir haben jetzt Sonntag, 18.39 Uhr, vor ungefähr anderthalb Stunden ist mein letztes Video online gegangen und das hat sich damit beschäftigt, dass ich mein Auto umgebaut habe und also den Van, den du gerade gesehen hast, den neuen Sunlight Cliff 600, war jetzt kein 640er mehr. Und das habe ich eigentlich die letzten Wochen gemacht, Auto umgebaut.
Sehr gut.
Podcast aufgenommen mit Stevie. das hat einen Tag gedauert.
Echt?
Ja, sicher, wir haben danach noch ein paar Bier getrunken, aber am nächsten Tag auch ein bisschen
schwieriger. Ja, okay. Ja, ich habe tatsächlich auch mein Auto umgebaut. Ich habe auch meinen neuen Camper bekommen, den du gerade gesehen hast. Und ich habe quasi alles von dem einen Auto in das andere Auto reingebaut. Und genau, das hat auch nicht so lange gedauert.
Kenne ich mich aus. Das muss ich häufiger machen.
Hat nicht so lange gedauert, aber warum hast du keinen 640er mehr? Also 640 ist quasi die Länge 6,40 Meter.
Genau, ja.
Du hast jetzt 6 Meter und der große Unterschied ist tatsächlich 6,40 Meter, da schläft man längs drin.
Genau.
6 Meter schläft man quer drin. Das heißt, die Räder passen eigentlich nicht mehr so ganz einfach unters Bett, zumindest wenn man hinten eine Wand hat. Wieso der kürzere und wie kommst du bis jetzt damit klar?
Also, wie erkläre ich das jetzt am besten? Also, ich hatte den 640er. Dann habe ich den zurückgegeben und eigentlich sollte ich einen mit Aufstelldach bekommen. Das hat sich aber irgendwie im Sande verlaufen aufgrund von Marketing-Konzeptionierung von Sunlight, dass sie gesagt haben, nee, du brauchst doch kein Aufstelldach mehr fahren. Und dann habe ich gesagt, cool, dann würde ich gerne mal so einen Schuhkarton, so einen T68 teilintegrierten Camper ausprobieren, weil der Olli Dorn fährt den und der schwört auf den, weil es halt einfach mega geil ist. Dann habe ich gedacht, gerade im Winter, wenn man viel drin ist, die Karre ist erstens besser isoliert, zweitens hat man mehr Platz drin, wenn man sich häufiger drinnen aufhält, wenn es draußen kalt ist. Dann habe ich gedacht, probiere ich mal aus. Und habe aber festgestellt, 7,40 Meter, ein Riesenüberhang hinter der Hinterradachse, kann ich einfach nicht manövrieren. Also ja, es will ich auch nicht manövrieren, weil ich halt doch immer ganz... Also guck mal hier jetzt die Straße, wo wir hier stehen.
Da bräuchte ich meine Stunde länger.
Da hoch und runter zu rangieren, parken. Also ja, einfach nicht so meins. Und wir sind ja jetzt nicht die Camper, die jetzt irgendwie von zu Hause losfahren und dann auf den nächsten Campingplatz ansteuern und dazwischen ist Autobahn, sondern wir sind ja schon auch die Leute, die mal in eine enge Gasse abbiegen. Ja. Und deswegen wollte ich wieder ein kleineres Auto und habe mich dann für den 600er entschieden, weil ganz oft beim 640er fehlen dir 40 cm, 30 cm für eine Parklücke. Egal wo.
Okay.
Also habe ich festgestellt, dass einfach ganz oft so diese letzten 40 cm gefehlt haben.
Okay. Das zum Beispiel ist für mich, also ich hatte vorher, also bevor ich den letzten Camper hatte, hatte ich 6 Meter. Ja. Ich habe überhaupt gar keinen Unterschied gemerkt. Also ich habe noch nie das die Möglichkeit oder noch nie das Problem gehabt, dass mir da irgendwie was fehlt, weil großes Auto ist halt einfach großes Auto. Für mich jetzt.
So. Ja. Ich bin, glaube ich, zu viel Lader gefahren und eben im letzten Podcast, ich weiß gar nicht, ob ich es im letzten Podcast erwähnt habe, ich kann es jetzt auf jeden Fall erwähnen, ich habe den neuen Sunlight gleich erstmal gegen Pfosten gesetzt.
Ich wollte gerade sagen, du hast die Spezialversion, die nicht nur kürzer ist wie das letzte, sondern auch schmaler.
Ich bin rechts gegen Pfosten gefahren und ich kann es mir absolut nicht erklären, weil ich mein Leben lang Bus fahre und ich habe wirklich musste ausweichen auf einer Landstraße, die war so einspurig und da waren halt so Begrenzungspfosten, das war auf dem Weg zum Stevie, auf so einer Landstraße und dann kam ein Gegenverkehr und dann musste ich halt ausweichen und bin halt rechts in so eine Art Parklücke rein und da waren Pfosten und ich habe das Auto halt dann zugemacht wegen dem Radstand und ich so, hä, ich fahre mein Leben lang Bus, ich weiß, dass ich einen langen Radstand habe, warum bin ich da jetzt dagegen gedotzt? Das hat mich so geärgert und das ist krass, weil das war irgendwie so der erste richtig dumme Unfall, würde ich sagen, wo so ein Blechschaden entstanden ist. Und es hat voll krass viel mit meinem Ego gemacht. Also normalerweise die Straße hier hoch wäre ich normal super souverän gefahren. Ich habe richtig Schiss gehabt, die ganze Zeit irgendwo anzuecken. Also Ego down. Ja, genau, 6 Meter. Nochmal kurz zurück. Ich muss jetzt tatsächlich das Vorderrad ausbauen, gewinne aber dadurch mehr Platz in der Höhe. Und das war auch ein Argument, dass man, wenn ich schon das Vorderrad ausbauen muss, dann kann ich ein kleineres, praktischeres Auto haben und gewinne Platz in der Höhe vom Bett. Also das waren so 3-in-1 Aspekte.
Ich muss auch das Vorderrad ausbauen,
ja,
aber ich schiebe das quasi so längs unter das Bett mit dem Vorderrad ausgebaut und kann aber jetzt haben wir 3 Räder, es wird noch ein 4. reingehen.
Hast du eine Dieselheizung?
Nee, ich habe eine Gasheizung.
Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich so viele reinbekommen würde, weil diese Kästen links und rechts...
Es gibt nicht so viele, die... Genau, diese Kästen sind halt einfach... Da ist der Wassertank dahinter, da ist halt die Gasflaschen und so dahinter. Und das ist halt echt meistens begrenzend. Von daher habe ich auch wieder einfach 1:1 das Auto, was ich vorher hatte, wieder genommen.
Ja.
Nur in einer anderen Farbe, da hatten wir schon drüber gesprochen. Es gab einfach nichts anderes. Ich habe das genommen, was irgendwie kam. Man meint es irgendwie...
Ja, das ist krass im Moment.
Ein Dreivierteljahr später kommen sollte. Und bin jetzt ganz happy, hat einen größeren Motor, verbraucht ein bisschen weniger Sprit und fährt sich halt einfach schön.
Geil.
Aber ansonsten...
Also ein großer Motor, ich habe jetzt einen kleineren Motor und ich merke, ein größerer Motor ist doch cool.
Ja. Genau.
Ja, und die Frage aller Fragen, die wahrscheinlich jetzt einige Leute haben, wie groß ich bin und ob ich quer gut schlafen kann. Ich bin 1,86 und ich habe noch nie in diesem Auto geschlafen. Das heißt, ich kann es erst in 2 Wochen erzählen.
Erst in 2 Wochen? Ach ja, klar.
Ja, nächste Podcast-Folge.
Richtig, so. Okay, ja, bin ich gespannt.
Weil, also es wird die erste Nacht. Morgen früh kann ich es dir schon erzählen. Dann kannst du es vielleicht nächste Folge spoilern, aber ich habe es tatsächlich noch nicht ausprobiert.
Ja, sehr gut. Ja, spannend. Ja, wir sind jetzt eben vor 3 Tagen hier im Finale angekommen. Wir waren jetzt schon einmal shutteln und sind ein paar Trails gefahren hier. Es ist halt schon echt cool. Also es hat mir schon gefehlt. Die letzten 2 Jahre war ich halt nicht hier. Vorher dann schon öfters und das letzte Mal war tatsächlich direkt vor Corona, also irgendwie im Februar 2020.
Das ist lange, ja.
Waren wir auch hier in der Wohnung und auch wieder hier mit dem gleichen Team. Und es war sehr, sehr cool.
Deshalb, damals ein bisschen kleiner, noch kein Hund.
Richtig, genau.
Max ist mit dabei. Kurze, schon mal, falls sich das Leute fragen, Oreo und Max haben sich gut verstanden.
Genau,
also,
das läuft. Genau.
Und er hat nicht
auf den Tisch gekackt. Das ist wie bei uns, weißt du? Der Max ordnet sich so dem Oreo unter, wie ich mich dir.
Ja.
Also.
Bewundernswert.
Genau.
Obwohl der Oreo keine Eier hat.
Ja.
So wie ich.
Genau, und ich habe so das Gefühl, die Trails hier werden immer besser, weil es wird richtig viel in die Trails reingesteckt.
Ja.
Und es ist über den Winter erst irgendwie extrem viel gemacht worden. Also überall sind irgendwie frische Sachen. Das ist echt mega geil. Wir waren jetzt auch gestern, haben eine E-Bike-Tour hier gemacht und das ist wieder, weil wir haben das letzte Mal über E-Biken gesprochen, wir müssen es nicht wieder machen, aber es ist einfach, hier macht es auch super Sinn. Also wir sind gestern zum Beispiel 5 Trails gefahren mit einem Akku. Super geil.
Geil.
Was aber so ein bisschen auf der Downer-Seite ist, auch hier ist die Inflation angekommen. Der Shuttle-Tag ist einfach so teuer geworden, das ist crazy. Also ich weiß, wir sind halt irgendwann hier für 45 Euro am Tag geschuttelt.
Was kostet
es
jetzt?
Es kostet 70.
70 Euro einen Tag
shutteln? 70 Euro einen Tag shutteln. Und was mich jetzt heute so ein bisschen nervt, ist, wir haben quasi vor ein paar Wochen 2 Tage gebucht. Und zwar vor 2 Tagen eben einen Tag und morgen. Und für morgen wurden wir jetzt angerufen und es wurde gesagt, ey, es seid nur ihr beide, wir können es eigentlich jetzt nicht machen.
Oh, krass.
So. Und ja, dann haben wir gesagt, ja, ist irgendwie ein bisschen blöd, aber wir haben doch gebucht. Ja, aber für 2 lohnt sich's nicht. Aber wir können euch einen Privatshuttle geben, und dann kostet es aber 100 Euro am Tag.
Ja, super.
Und da denke ich mir so, ey, das ist irgendwie ein bisschen nervig, oder? Weil, ich meine, wenn wir jetzt vielleicht nicht genug Leute zusammenbekommen für, ich sag mal, einen Vortrag, dann sage ich auch nicht, ich mach das nicht. Sondern das ist ja mein Risiko irgendwie.
Ja, die sind halt so etabliert und sitzen auf dem hohen Ross am längeren Hebel. Wenn du jetzt die Leute nach Hause schickst, das spricht sich rum, dann kommt halt keiner mehr.
E-Bike kommt
ja.
Und es ist hier wirklich, wenn wir jetzt so wie wir, wir waren jetzt mit einer Gruppe unterwegs, die war okay stark, aber jetzt nicht super schnell. Und mit dem Aufladen, mit dem Warten auf dem Trail und so, habe ich das Gefühl, du bist beim E-Bike gar nicht so viel langsamer, wie wenn du Shuttle fährst.
Das kann ich mir gut vorstellen. Und du sitzt halt auch die ganze Zeit auf dem Fahrrad und nicht im Auto. Also es ist irgendwie mehr Fahrradfahren in dem Sinne.
Genau. Und wir sind halt gestern einfach wirklich viele Trails gefahren. Hat mega Spaß gemacht. Und ja, du bist halt am Ende fertig. Hast fast die gleichen Tiefenmeter gemacht. Und hast die 70 Euro gespart. Oder 100, je nachdem. Also es ist schon crazy.
Wir hatten das neulich ich hatte es, glaube ich, neulich in einem Video aus Sospel, dem eine Dreiviertelstunde weiter dem Tal. Mhm. Der Ash hat sich da ja vor allem um die Trails gekümmert und geschuttelt so. Und der sagt halt auch, die ganzen E-Bike kommen und er verdient eigentlich jetzt weniger Geld oder keins mehr über das Shuttle-Unternehmen, weil die Leute dann mit dem E-Bike fahren. Und da muss man sagen, das stimmt einfach de facto. Die Shuttles verdienen weniger Geld. Ich will den jetzt nicht in den Mund legen, dass deswegen die Preise hoch sind. Ich unterstelle denen schon auch, dass sie vielleicht ein bisschen mehr sich in die Tasche stecken. Aber was ich sagen möchte, ist, dass es dann, also gerade wenn man E-Bike fährt, dass man zumindest das Bewusstsein dafür haben muss, dass man gebaute Trails fährt. Das Thema hatten wir schon häufiger, da sind wir uns eh einig, aber dass man dann entweder irgendwie schaut, dass man in die Trailkasse was spenden kann, Paypal-Links, gibt es Möglichkeiten.
Aber das ist ja auch.
Oder örtliche Lokale ansteuern, die irgendwie empfohlen werden, oder bei den Leuten die Unterkunft buchen, die dort die Trails machen und so weiter und so fort.
Genau. Aber das ist jetzt zum Beispiel hier so eine schwierige Sache.
Ja, das ist schon Massentourismus, da brauchst du dich, glaube ich, weniger mit beschäftigen.
Ja, aber es wäre ja schon interessant, also die Leute, die halt den Shuttle machen, sind nicht unbedingt die, die die Trails bauen. Von daher, du bezahlst für den Shuttle, aber eigentlich möchtest du ja für die Trails bezahlen. Und ich wäre total bereit, für die Trails zu bezahlen.
Im Moment ist es aber noch so, dass die Shuttle-Unternehmen an die Trailkasse
aber nicht alle
geben das müssen,
ist,
oder nicht?
Nee, ist es eben nicht. Man kann eine Lizenz kaufen.
Ja.
Die ist auch höher, wenn du jetzt zum Beispiel hier von diesem Platz, wo die alle losfahren, da zahlst du nochmal extra was dazu. Aber nicht alle Shuttle-Unternehmen zahlen in diese Trailkasse ein.
Oh.
Und hier gibt es jetzt so eine Karte, die man kaufen kann für 10 Euro, die man halt, die dann die Trail-Bilder unterstützt. Mhm. Und auf diese Karte kann man irgendwie Punkte sammeln, aber das ist noch kein wirklich cooles Konzept, weil zum Beispiel nicht jedes Shuttle-Unternehmen auch mit dieser Karte arbeitet. Mhm. Weil klar, die wollen natürlich auch sich so ein bisschen Geld vielleicht einstecken und sobald du halt so eine Karte kaufst, musst du diesen Kunden anmelden. Aber wenn sich hier mal alle zusammentun würden und so eine Trail-Vignette zum Beispiel machen, ich wäre absolut bereit, im Jahr 10, 15 Euro für diese Trails zu bezahlen, gerade wenn ich auch mit dem E-Bike unterwegs bin, damit das halt in die Trail-Builder-Kasse geht.
Aber glaubst du nicht, dass die viel mehr Geld verdienen als 10, 15 Euro im Jahr pro Biker?
Wie meinst du verdienen?
So wie es jetzt läuft?
Naja, aber so wie es jetzt läuft, ist es so, wenn ich mit dem E-Bike fahre, kostet es mich überhaupt gar nichts.
Ja, aber so, ich glaube, das ist, du denkst weit voraus, die vielleicht noch nicht, die sehen einfach gerade jetzt das Geld und wenn es weniger wird, dann können sie immer noch.
Na, aber jetzt ist es so, du sollst eigentlich diese Karte kaufen, die kostet 10 Euro. damit du auf den Trails fahren kannst. Das heißt, du bezahlst 70 Euro für den Shuttle und zahlst nochmal 10 Euro für die Trails.
Ja, nee, das funktioniert
und, nicht. Und das ist halt ein bisschen schwierig. Und ja, keine Ahnung, da denke ich so, wenn man sich halt zusammentun würde und würde halt irgendwie, weil Trail bauen, ich meine, du weißt das, ich weiß das, ist einfach super viel Arbeit.
Ja.
Und da gibt es halt einfach Leute, die extrem viel Mühe da reinstecken und die müssen irgendwie bezahlt werden.
Also, ich glaube, dass tatsächlich die Bereitschaft der Mountainbiker, ein Fünfer oder ein Zehner pro Tag, wenn sie Trails fahren mit dem E-Bike, gerade in so einer Region wie hier, durchaus bereit sind zu bezahlen, wenn die gut in Schuss sind. Und wenn du jetzt über ein App-System oder eine App hast, wo du dir für 10 Euro eine Karte lösen kannst, wo die ganzen Trails eingezogen sind, die du sowieso bei Trailfox und so for free findest, ist ja wurscht. Aber wenn du da eine eigene App oder irgendwas in die Richtung aufbaust, wo die Leute sagen, okay, sie haben eine finale Trail-App und können einfach sagen, hey, ich bin heute 5 Trails gefahren, ich donate heute 5 Euro. Und da vielleicht so einen Vorschlag machen und eine kleine Kampagne mitfahren mit ein paar Profifahrern, die da einfach irgendwie das mitspielen, die mit an Bord holen und sagen, ja, hey, du fährst hier Fahrrad, dann gib uns doch ein bisschen was. Das holt doch jeden ab und jeder ist doch bereit dafür.
Das würde mich mal interessieren, also die Zuhörer können ja einfach mal in die Kommentare schreiben.
Unter der Videobeschreibung.
Genau, einfach die Glocke aktivieren.
Stream.
Nee, aber könnt es einfach mal schreiben, würde mich total interessieren. Was wärt ihr denn bereit zu bezahlen?
Also, das würde mich auch interessieren.
Wie viel Euro würdet ihr denn pro Tag, pro Woche investieren? Ohne, dass es euch jetzt irgendwie wehtut, aber einfach um Trailbuilder zu unterstützen.
Ja.
Was wäre da cool? Schreibt mal bitte in die... Genau. Schreibt uns das mal bitte irgendwie auf Instagram. Und dann...
Wer 9,80 Euro übrig hat...
Der kann
sich gerne so eine Packung Kaffee bei mir im Online-Shop kaufen.
Genau. Jasper ist hier erstmal angekommen und hat uns hier seinen schönen Jasper Jauch Organic Espresso gemahlen. 2.0 für die Bialetti. Ich halte hier mal ins Mikrofon.
Ich mache das nicht umsonst. Das ist jetzt auch nicht darum, dass ich damit Geld verdienen möchte. Es geht um die Nachhaltigkeit halber. Mein Kaffeeröster hat mich angerufen und hat gesagt, Jasper, du musst was tun. Wir haben hier noch extrem viel gemahlenen Kaffee rumstehen und der wird nicht besser, wenn er länger steht. Das heißt, ich sitze gerade irgendwie auf 250 Packungen gemahlenem Kaffee und bevor die irgendwie jetzt schlecht werden und ungenießbar werden, würde ich mich einfach freuen, wenn die auf die Straße kommen. Und ich habe es, glaube ich, irgendwann schon mal erwähnt, ich verdiene damit wirklich eigentlich nichts. Also der Aufwand und das, was ich an die Grafikdesignerin bezahlen muss für die Verpackung, ist ungefähr das, was ich damit verdiene.
Hattest du mir nicht gerade erzählt, dass du die Gucci-Jacke, die du jetzt anhast,
die Gucci-Jacke, ja.
Dass du die von dem Kaffee bezahlt hast?
Aber nicht so laut, wenn Maloja das mitkriegt, dass ich Gucci trage, Mann. Ich habe noch ein Date mit Fabio Wiebmann in Monaco, deswegen habe ich gedacht, ich kleide mich angemessen.
Verstehe, ja, richtig. Es ist immer gut, vorbereitet zu sein.
Genau. Kommen wir zum Thema, oder? Ich würde sagen, finale Trails, Fahrwerk einstellen, funktioniert. Genau. Also die Trails geben es her, oder nicht?
Auf alle Fälle. Und mich interessiert das Thema. Ich muss aber gestehen, ich bin der größte Depp, was das Thema angeht. Also meine Fahrwerke kann eigentlich...
Wie hat der Michael nochmal vorhin gesagt? Wie soll man die Kategorien nennen?
Die total tollen Trail-Tipps?
Nee, ja.
Technik-Tipps.
Genau. Total tolle Technik-Tipps.
Ich muss tatsächlich kurz einen Einschub machen. Wir waren den ganzen Tag fotografieren, haben heute Morgen
Bruschetta gegessen. Ich fange auch schon an zu leihen.
Ich habe dieses halbe Bier drin. Es könnte sein, dass es von hier aus eher berg runter geht.
Ja, bergab. Aber bergab, das ist jetzt
aber da sind wir ja wieder beim Thema.
Ist gut.
Ich bin total schlecht darin, mein Fahrwerk einzustellen, aber es ist extrem wichtig. Und aus einer Gabel und aus dem Dämpfer kann man einfach so viel mehr rausholen, wenn es gut eingestellt ist. Und es gibt eben dieses kleine...
Ich gehe noch weiter. Ich stimme dir zu, aber ich spiele das noch ins Extreme. Ich finde, ein richtig gutes Fahrrad fühlt sich an wie ein Dreckshaufen, wenn das Fahrwerk nicht gut eingestellt ist.
Ja, ist so. Ja. Auf alle Fälle. Und es gibt quasi dieses Shockwiz. Das ist so ein kleines Gerät, was viel zu überteuert ist. Aber ich habe es mir ausgeliehen.
Und kleines, zwar, teures Gadget.
Und zwar mein Bikeladen Open Road, mit dem ich auch schon eine Episode gemacht habe. Die haben sich tatsächlich einfach so ein Ding gekauft und verleihen es jetzt an ihre Kunden.
Das gibt's häufiger. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Das
heißt, mega cool.
Checkt das einfach mal ab mit eurem Local Bike Shop des Vertrauens, weil es kann gut sein, dass der auch so ein Ding hat und es ausleiht.
Und es ist ja viel besser. Du brauchst es ja nicht ewig. Mhm. Und du brauchst es ja auch nicht auf jedem Trail. Irgendwann ist das Ding ja auch mal eingestellt. Ich habe mir das jetzt einfach hier für die Zeit geliehen, habe das erst an die Gabel geschraubt, habe das dann an den Dämpfer geschraubt und es ist mega, was dir dieses Ding einfach ausspuckt an
Feedback.
An Feedback, weil es gibt dir, es sagt dir nicht nur, das ist schlecht oder das ist gut, sondern es sagt dir wirklich, mach mal das. Mhm. Also ja. Luft verringern, ja. Das haben irgendwie so 6 verschiedene Punkte. Luft verringern, Distanzstück entfernen, Zugstufe, High Speed, Low Speed, alles Mögliche. Und es funktioniert, ey, mein Rad, ich bin jetzt, habe jetzt vor allen Dingen das E-Bike eingestellt, es funktioniert so viel besser wie noch vor 2 Tagen. Einfach dadurch, dass ich ein bisschen was ausprobiert habe, was ich wahrscheinlich nicht gemacht hätte, wenn ich das Ding nicht drin habe.
Was waren, also wenn du das Fahrwerk, du hast ja ein Grundsetup gehabt, oder? Du hast es bekommen und irgendwie eingestellt.
Genau.
Und was, in welche Richtung bist du gegangen? Was hast du verändert?
Es ist alles langsamer geworden.
Ja.
Die Highspeed-Druckstufe ist, habe ich mehr zugemacht.
Zugemacht, ja. Highspeed-Druckstufe mehr zugemacht.
Ja.
Krass.
Und Luft ist weniger geworden. Vor allen Dingen, weil mir irgendwann der Michael gesagt hat, dass er deutlich weniger Luft fährt wie ich. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht muss ich da mal was rauslassen.
Okay, kein Kommentar. Und Zugstufe, ist sie auch langsamer geworden?
Zugstufe ist auch ein bisschen langsamer vorne geworden, hinten ist sie schneller geworden.
Okay, wow.
Genau.
Ja, spannend.
Ja. Und jetzt ist wirklich, ich habe immer so versucht, das so einzustellen, wie mir das Ding das sagt. Und es, für mich reicht das absolut aus. Das
ich hätte jetzt gerne auf dem Fahrrad vorher einmal gesessen, um, um meinen irgendwie Senf dazu abgeben zu können. Ja. So. Aber finde ich super spannend. Ich
aber glaube, du machst es ja, du hast ja schon mehrere Videos auf deinem Kanal dazu gemacht und beschäftigt sich ja auch einfach noch von deiner Downhill-Rennzeit. Man muss halt dazu sagen, Downhill ist
ich
einfach...
Ich mag es. Ich mache es. Ist ein, also Fahrwerk einstellen ist etwas, das ist nie fertig. Das ist eigentlich cool.
Und beim Downhill ist es ja einfach viel, viel wichtiger, ein gutes, abgestimmtes Setup zu haben, wie beim Enduro, was ich gefahren bin. Weil, ja, da ist es schon auch gut, ein gutes Setup zu haben, aber so 90% reichen da theoretisch aus. Da geht es dann halt mehr noch drum, ja, fährst du federfrei, wie fit bist du,
und dies und das. Man muss auch nochmal dazu sagen, dass wenn du einen Enduro hast, was 160 mm Federweg hat, dann hast du 4 cm weniger Federweg als an einem Downhiller.
Ja.
Und diesen Hub, das heißt, du hast ja viel mehr Weg des Fahrwerks bei einem Downhillbike, das heißt, da ist es nochmal viel wichtiger, weil es viel mehr spürt und viel mehr ausmacht, wenn es schlecht oder nicht gut eingestellt ist.
Genau. Von daher habe ich mich nie so super, super damit beschäftigt, aber du dich eben schon. Was sind denn so die größten Fehler oder wo kann man da so am meisten rausholen?
Also das ist so ein bisschen genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist tatsächlich, dass die meisten Leute fahren zu harte Fahrwerke, also zu viel Luft oder eine zu harte Feder.
Aaron Green zum Beispiel, da sieht man, das wird nichts.
Ja, aber das ist genau das Ding. Man guckt im Prinzip die Weltkampffahrer an und sagt, hey, die fahren ja ein knüppelhartes Fahrwerk. Und ja, da gibt es ein paar, die fahren knüppelhartes Fahrwerk, aber die meisten fahren tatsächlich den angemessenen Luftdruck auf das, wie sie ihr Fahrrad bewegen. Und jetzt muss man sich einfach die Frage stellen, wie bewegt man sein Fahrrad? Und
also ich würde mich schon so sehen, dass ich so ähnlich Aaron Quinn-mäßig
bin. Aaron Quinn ist relativ langsam gewesen die letzten Jahre, Tobi.
Ja, ich auch.
Okay. nee, und dementsprechend ist natürlich so generell immer gerne mal zu viel Luft drin, zu wenig Dämpfung, also zu wenig Druckstufe, weil man immer denkt, ach, soll gut federn. Also
ja, alles raus.
Alles raus. Und bei der Zugstufe habe ich beide Extreme schon erlebt. Also gerade in den Kursen von Racing Skills hatten wir häufig entweder viel zu langsam oder viel zu schnell, aber selten irgendwo in der Mitte. Und ja, ich glaube, das sind so die größten Fehler, die man sagen kann. Ja.
Eine Frage, und jetzt kommen wir eigentlich schon so ein bisschen zu den Fragen. Ich habe mich gefragt, bist du eher Team Stahlfederdämpfer oder Team Luftdämpfer?
Und das ist nicht so geil, weil das kann man nicht pauschalisieren. Ich finde die Frage richtig gut, die du stellst, weil es gibt ganz viele Leute, die sagen, oh, Stahlfederdämpfer ist einfach pauschal besser so für Downhill-Fahrer, weil arbeitet besser. Und dem würde ich einfach nicht zustimmen, weil es gewisse Fahrräder gibt mit gewissen Kinematiken, also so wie der Hinterbau funktioniert, die Hebelverhältnisse des Hinterbaus auf den Dämpfer, sogenannte Leverage Ratio, Hebel, wie nennt man das auf Deutsch? Hebel... genau.
Ja, mich brauchst du gar nicht angucken.
Mhm. Übersetzungsverhältnis wollte ich sagen. Genau, Übersetzungsverhältnis. Das Übersetzungsverhältnis vom Hinterbau zum Dämpfer. Und da gibt es einige, die funktionieren deutlich besser mit dem Luftdämpfer und dann gibt es andere, die funktionieren deutlich besser mit dem Stahlfederdämpfer. Mich haben neulich Leute auf meinen YouTube-Kanal gefragt, warum Santa Cruz zum Beispiel teilweise Fox-Gabeln und Rockshox-Dämpfer-Speckt. Hm. Oder auch andersrum. Das ist sehr einfach zu beantworten. Bei Santa Cruz arbeiten Leute, die Räder testen, und das sind richtig gute Fahrradfahrer, und die probieren alles aus, was ihnen zur Verfügung gestellt wird von den Herstellern, und dann am Ende sagen sie, okay, dieser Dämpfer mit diesem Setup, also mit dem die haben ja nochmal so eigene Setups mit viel Dämpfung, wenig Dämpfung, genau. Mir fällt gerade der Name nicht ein, aber genau, halt mit der Abstimmung, der Dämpfer, der funktioniert in dem Rad am besten, und dann wird der genommen. Mhm. Und da ist wurscht, welche Verkaufsstrategie dahinter steckt oder welcher OEM-Preis da gemacht wird, da geht es am Ende darum, dass das Fahrrad am besten funktioniert, und deswegen kommen dann mal ein RockShox-Dämpfer und eine Fox-Gabel bei raus.
Ja.
Und das ist genau eigentlich sinnbildlich dafür gesprochen, dass halt in jedem Rad gewisse Dämpfer funktionieren und gewisse Dämpfer nicht funktionieren. Und zum Beispiel in meinem alten Megatower hatte ich einen Stahlfederdämpfer drin. Das hätte ich keinem Otto-Normalverbraucher empfohlen, den da reinzustecken, weil der hat für mich funktioniert fürs Rennfahren, aber das war keine eierlegende Wollmilchsau. Und ich habe mich schwer getan, das abzustimmen. Aber die meisten Leute, die ich kenne, waren im Megatower happy mit einem Luftdämpfer. Und deswegen...
Was denkst du, ist ein Luftdämpfer... Also am Luftdämpfer kannst du eigentlich viel mehr einstellen, genau, ja, wie am Stahlfederdämpfer, was auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite aber auch schlecht, weil du kannst natürlich auch super viel schlecht
einstellen. Genau. Genau. Ja. Das ist ein Punkt. Du kannst, glaube ich, mit viel Liebe kriegst du einen Luftdämpfer genauso hin wie ein Stahlfederdämpfer. Aber ein Stahlfederdämpfer hat einfach seine gegebene Progression, und mit der arbeitest du dann. Und das macht's auf der einen Seite irgendwie ein bisschen einfacher, auf der anderen Seite schränkt sich auch ein bisschen ein. Mit einem Luftdämpfer hast du die Möglichkeit, in alle Richtungen zu gehen. Du kannst bei einem Fox DRX2 Float kannst du alle Volumes besser rausnehmen, und du hast ein absolut durchrauschendes, lineares Gerät. Oder du packst halt alle Volumes besser rein und hast einen progressiveren Dämpfer als einen Stahlfederdämpfer. Das heißt, da ist der Spielbereich recht groß, aber...
Das ist halt zum Beispiel super bei den Santor-Dämpfern zum Beispiel, dass du halt ganz viele kleine Volume-Spacer im Dämpfer drin hast, die du halt alle einzeln rausnehmen kannst, und du einfach siehst, also du musst sie jetzt nicht unbedingt noch was Neues kaufen, sondern du nimmst die raus, dann fügst du wieder irgendwie einen dazu oder so. Das finde ich halt super cool, wenn ein Dämpfer das hat.
Genau.
Dass du da halt...
Es ist extrem hilfreich, und ich kann immer nur wieder den Tipp geben, probiert's aus.
Ja.
Weil die meisten Leute machen halt set it und forget it. Also ich habe mir jetzt 2 Tage einen Shockwiz ausgeliehen und habe mein Fahrwerk-Setup eingestellt, und jetzt höre ich auf, auszuprobieren. Und,
aber dann, da ist man ja schon relativ weit.
Da ist man schon relativ weit, wenn man das gemacht hat.
Die dann meisten
hat
Leute schieben das Ding so raus aus dem Laden und dann los geht's.
Dann geht's los. Ja, und wenn ihr dann aber eine Progression in eurem Können habt, also ihr wart dann irgendwie, weiß ich nicht, eine Woche im Finale und nochmal eine Woche auf den Kanaren, und danach seid ihr aber irgendwie ein deutlich besserer Fahrradfahrer geworden, weil ihr einfach...
Pleite, krass, aber ein deutlich besserer Fahrradfahrer.
Genau. Kein, alles fürs Shuttle ausgegeben und kein Geld mehr für einen Volume Spacer. Nee, aber danach habt ihr vielleicht eine Progression gehabt, und dann wäre es interessant, einfach da nochmal einen Shockwiz anzusprechen, weil dann spuckt ihr vielleicht was ganz anderes aus, weil euer Fahrstil sich auch verändert hat.
Ja.
Und so muss man das beim Fahrwerk eigentlich betrachten, meines Erachtens.
Ja, ist auf alle Fälle super spannend. Sollte jeder mal machen, weil es ist nicht so viel Arbeit. Schraubt das Ding einfach dran,
genau,
lädt sich die App runter, los geht's.
Ich würde nochmal einen Tipp raushauen, wenn man keinen Shockwiz zur Verfügung hat. Tendenziell macht das Grundsetup, wie es der Hersteller hergibt. Also eigentlich bei jedem Radhersteller findet man irgendwo auf der Internetseite, manchmal sind die sehr gut versteckt, aber eigentlich findet man immer ein Grundsetup für das jeweilige Gewicht. Das heißt, die haben eine Tabelle, wo drin steht, du wiegst so und so viel, dann solltest du so und so viel Luftdruck im Dämpfer oder in der Gabel fahren, und das sind das Setup. Und nach diesem Grundsetup, wenn ihr das angestellt habt, dann geht auf den Trail und fangt einfach an, die Druckstufe 2 Klicks zuzudrehen. Und dann stellt euch die Frage, ist es besser oder ist es schlechter? Mhm. Und wenn es schlechter ist, dann geht ihr in die andere Richtung. Dann dreht ihr 2 Klicks wieder zurück und 2 Klicks auf. Und dann stellt ihr euch die Frage, besser oder schlechter? Mhm. Und wenn es aber vorher schon besser war, dann geht ihr nochmal 2 Klicks in die gleiche Richtung und sagt, okay, besser oder schlechter? Und das ist eigentlich genau so, stellt man ein Fahrwerk ein. So machen nichts anderes machen die Weltcup-Mechaniker. Mhm. So die stellen es ein, was ihnen an Feedback gegeben wird, und dann Die Frage ist einfach, besser oder schlechter? Okay, weil es ist eine Vermutung, mit der sie arbeiten müssen. Und da wir bei einem unbeschriebenen Blatt keine Vermutung haben, müssen wir einfach anfangen, in eine Richtung zu gehen. Ja. Das heißt, wir fangen an, Druckstufe ein bisschen zudrehen, besser oder schlechter, wenn wir von der Mitte ausgehen oder vom Basissetup und dann entweder weiter oder
Schritt zurück. Ich glaube, das ist eine total gute Sache, wenn man sich damit beschäftigt hat. Ich bin mir ziemlich sicher, ich könnte das noch nicht. Also ich finde das schon super, dass mir jemand sagt, Mensch, du bist auf dem richtigen Weg. Also Michael zum Beispiel hat sich sein neues Rad gekauft und da ist ein Telemetriesystem drin. Das spuckt unglaublich viele Daten aus.
Echt?
Aber wow. Es sagt halt nicht, mach mal das.
Es sagt dir halt die Daten und genau. Dann musst du die interpretieren.
Richtig.
Ja.
Und
da ist Shockwiz dann schon ein guter Helfer. Genau.
Ich denke, wir müssen auch sagen, dass wir von Shockwiz nicht gesponsert sind oder so und ich das Ding auch ein bisschen für sehr teuer halte.
Da steckt da bestimmt auch irgendeine große Mafia dahinter. Ja, ich glaube, da habe ich mich immer schon weiter aus dem Fenster gegeben.
Ist das nicht irgendwie hier Trim oder so? Egal, auf alle Fälle, weißt du eigentlich, dass wir der Einzige oder zumindest, ich glaube, wir sind der größte Mountainbike-Podcast und wir sind der Einzige, der keine Sponsoren hat? Wir sind echt so schlecht im Marketing.
Ich finde es richtig faszinierend. Und mir macht es aber immer noch Spaß.
Wir sind die Einzigen, die größere Reichweite haben und kein Geld damit finden.
Ja, also wenn jemand da draußen einfach mal 100.000 Euro übrig hat,
genau.
Kann er gerne für diesen Podcast bezahlen. Wir sprechen auch Werbung.
Ey, die können natürlich auch einfach ganz viel Jasper Jauch-Kaffee kaufen.
Dann könnte ich 100.000 Euro spenden.
Ah, das wäre auch
was. Aber dann müsste es wirklich viel Kaffee sein. Viele Bars, viele Restaurants müssten Jasper Jauch-Kaffee trinken.
Ja, aber ich denke, der ist so gut, dass das kein Problem sein wird.
Also, beim Fahrwerksthema. Grundsätzlich wird häufig der Fehler gemacht, zu viel Luft zu fahren. Es wird häufig der Fehler gemacht, zu wenig
Luftstufe zu fahren. Wie viel Sack würdest du jetzt nehmen?
Das ist auch unterschiedlich.
Ich bin immer noch so auf dem Thema, ja, 20%. Gestern habe ich aber herausgefunden, dass 30% ja, eigentlich besser sind.
30. Ich hätte jetzt 30 bis 35 gesagt sogar. Aber krass. Das, ja. Das ist unterschiedlich.
Ja. Ich aus meinen alten Cross-Country-Zeiten, weißt du.
Aber was ich richtig faszinierend war, wo du Constanti gerade einwirfst, ich war mal bei der Weltmeisterschaft in Südafrika, das ist schon ein paar Jahre her, aber damals war ich eben da zum ersten Mal wirklich mit Cross-Country-Fahrern in Kontakt und habe dann festgestellt, wie wenig Luft die im Reifen fahren. Und da war ich überrascht, weil das ich immer gedacht habe, ey, Cross-Country-Fahrer fahren bestimmt so 4 Bar am Reifen wie die Rennradfahrer. Nee, die fahren fast nichts. Die fahren irgendwie 1,4 oder 1,6. Oder
maximal.
Noch weniger, also, je nachdem, welches Pannensystem verbaut ist.
Genau. Das ist wirklich krass. Aber was auch krass ist, dass viele von den Cross-Country-Fahrern einfach überhaupt gar keine Ahnung davon haben, wie das Setup vom Rad ist und das auch nicht einstellen.
Ja, da muss ich aber, habe ich vorhin schon mal gesagt, weniger Federweg ist einfacher einzustellen.
Ja. Also kocht oder es ja, macht halt
kocht nichts, euch einfach ein Fahrrad mit wenig Federweg.
Es macht einfach nichts, wenn du es nicht einstellst. Ja. Das ist schon krass. Jawohl. Jetzt habe ich noch meine zweite Frage an dich heute. Und zwar, bist du eher, also gerade wenn du jetzt hier unterwegs bist oder da, wo du jetzt hinfährst, bist du eher Team Halbschale oder Fullface?
Oh.
Weil es ist immer so eine Mischung. Hier sind halt echt viele mit Fullface-Helmen, aber auch viele mit Halbschalenhelmen.
Ich mache das immer so ein bisschen regionabhängig. Finale war ich das letzte Mal, als ich hier war. Das war im Dezember, Anfang Dezember. Das war so einer meiner ersten Trips nach dem Bandscheibenvorfall, wo ich wieder fahren konnte. Und da bin ich eigentlich, wenn ich shuttle, immer gerne Team Fullface. Mhm. Einfach, weil es mich nicht stört, dass ich ein Fullface habe und ich mich sicherer fühle. Und ich muss echt sagen, dass die Geschwindigkeiten, die wir fahren, die wir auf den Trails haben, doch teilweise extrem hoch sind. Und da mit der Halbschale, wenn da mal was passiert, dann schön die Schneidezähne der Kiefer irgendwie mal fällig ist. Und von daher glaube ich, dass wir doch auch wieder mehr Fullface fahren sollten, müssten. Das Problem ist die Außenwahrnehmung. Also ich bin da immer so ein bisschen im Clinch. Weil Fullface hat immer die Aussendung, ich bin Extremsportler, ich bin krass, ich bin Rowdy. Und Halbschale ist immer so, ich bin einfach Radfahrer. Und eigentlich wollen wir ja auch einfach als Radfahrer wahrgenommen werden. Aber ich habe heute ein Video gesehen von Paul, ich glaube Paul Piscotta, wenn ich jetzt nicht alles täuscht, auf Instagram, wie er ein fettes Canyon Gap mit einem Halbschale gesprungen ist. Und dann habe ich mir so gedacht, ist cool, ich feiere das auch, dass er mal eben auf seiner Enduro-Tour so einen Sprung springt. Aber die Vorbildfunktion ist halt irgendwie so krass. Selbst die Freeride-Helden fahren jetzt ohne Protektoren und mit Halbschale über die dicken Dinger. Und dann sind wir irgendwann beim MX-Sport, wo wir ohne Helm fahren und mit Mütze.
Ich habe immer ein bisschen Probleme mit Fullface, weil das schränkt irgendwie meine Sicht ein.
Ja, es ist aber nur Gewöhnung.
Es gibt zwei Sachen. Ich habe manchmal Probleme, vor allen Dingen, wenn es ein bisschen dunkler wird oder so, mit Brille zu fahren.
Ja.
Weil ich hatte ja hier mal irgendwie Epstein-Barr-Virus und bin seitdem immer sehr müde.
Ja.
Und seitdem kann ich nicht immer, also es kommt sehr auf die Tagesverfassung an, ob ich Brille fahren kann oder nicht.
Da gibt es so eine Erfindung, also da gibt es Wechselgläser, heißen die.
Ja,
und die gibt es transparent, also durchsichtig, also ohne Tönung.
Aber Fullface habe ich trotzdem oft Probleme. Und deshalb, ein Fullface ohne Brille schaut halt auch einfach mega scheiße aus. Und ich fahre halt sehr auf Halbschale ohne Brille.
Ich bin zwiegespalten, wie man raushört. Ich stotter, ich rede. Das war der Hund übrigens. Und nicht meiner. ich bin zwiegespalten, wie du merkst. Die Botschaft, die ich raussenden möchte, wenn ihr Radfahrer seid, die sich benehmen auf dem Trail und vor Wanderern abbremsen könnt, traut euch ruhig, einen Fullface-Helm zu nehmen, wenn ihr euch sicherer fühlt oder wenn ihr euch unsicher fühlt mit der Halbschale. Weil ich finde, dieser Trend, dass ein Fullface-Helm uncool ist, geht in die falsche Richtung. Nee, auf
gar keinen Fall. Ich finde den ja eigentlich viel cooler.
Also auf der anderen Seite bin ich natürlich einfach ein Fan von Halbschale, weil ich persönlich, den kannst du halt einfach immer aufhaben, der geht nicht im Weg rum, den musst du nicht immer abnehmen, gerade wenn du im Shuttle bist oder so. Also, genau.
Ja, spannend.
Leave it at that. Ja, geil. Also, eine gute Frage, die ich mal kurz zurückspiele. Du bist dann Team Sonnenbrille fahren oder eigentlich eher ohne? Weil ich bin zum Beispiel jemand, Halbschale fährt eigentlich immer ohne Brille. Weil ich es geiler finde, weil dann sehe ich mehr.
Ja.
So wie du quasi ohne Fullface, sage ich halt bei einer Halbschale am liebsten ohne Brille.
Ja, nee, es kommt so ein bisschen drauf an. Also, ich fahre bei guten Lichtverhältnissen immer mit oder gerne mit Brille, halt mit guten Gläsern. Und
was ist da der Sponsor deines Vertrauens?
Ich fahre für Evil Eye.
Mhm.
Und die haben halt einfach sehr viele unterschiedliche gute Gläser. Ich glaube, es ist halt auch wichtig, wenn man sich eine Brille kauft, dass man halt eine kauft, wo man Wechselgläser drin hat.
Ja.
Weil es macht ja keinen Sinn, einfach nur mit einer in den Wald zu gehen, es sei denn, du hast halt so Photochromic-Gläser, die sich halt selber anpassen.
Ich fahre immer mit Nachtsichtgerät.
Ja, ist auch eigentlich das Beste. Genau,
immer alles. Und Wärmebildkamera.
Genau. Und das war jetzt deiner.
Das war nicht meine.
War auch nicht. Max, du sollst dich doch benehmen.
Aber ich habe Anfängerfehler, der Punkt geht an mich, mein Handy hat gebingt.
Eieiei, das finde ich deutlich schlimmer.
Ja, sorry. Daniel Schäfer schreibt. Grüße gehen raus. Passt gerade, ob er anrufen kann.
Ja, nimm dir doch die Zeit. Genau. Nee, also, wenn es halt so schwierige Lichtverhältnisse sind, dann ohne Brille, ansonsten mit Brille. Muss man aber tatsächlich auch sagen, ich habe natürlich den Vorteil, ich fahre halt meistens vorne. Weil?
Weil?
Ich jetzt nicht so super langsam unterwegs bin.
Und könntest du in den letzten Jahren eigentlich relativ weit hinten gefahren? Was war mit dir?
Ja gut, aber ich denke, wenn Aaron Gwynn in einer normalen Gruppe fährt, deshalb fahre ich zum Beispiel mit dir nicht Rad, müsste ich da hinten fahren.
Danke. Ich nehme es als Kompliment.
Ja. Ich reise halt gerne mit Michael.
Na gut.
Ja.
Wie geht's weiter bei dir nach Finale?
Ich fahre heim, dann habe ich noch ein bisschen was zu tun. Ich habe noch eine Wohnung.
Du machst gerade viel Hausbau, also nicht Hausbau, sondern Handwerker, Heimwerker.
Ja, schon.
Mach doch mal einen Heimwerker-YouTube-Kanal.
Ja, das wäre nicht schlecht, ja. Aber
ich würde es gucken.
Ja. Genau, ja, da ist noch einiges zu tun. Die Wohnung muss eigentlich Ende März vermietet werden. Wir müssen was zu tun.
Ja.
Und dann irgendwie versuchen, für die Saison fit zu werden, wobei es echt schon nicht so schlecht ausschaut. Ich habe jetzt einige Kilos verloren und fühle mich ganz gut.
Ja, das sitzt ganz luftig.
Abgemagert.
Dein Shirt sitzt ganz luftig irgendwie.
Ja, man sagt schon auch.
Ich habe schon gedacht, das wäre Hip-Hop-Style, aber das erklärt auch nichts.
Mittlerweile muss ich unter der Dusche immer hin und her hüpfen, damit mich überhaupt ein Wasserstrahl trifft.
Hey, geht mein ganzes Leben so.
Ja, genau. Also. Genau, ja. Und dann, das ist jetzt erstmal so der Plan. Und dann einfach, zu Hause hat sich echt sehr viel trailmäßig noch getan.
Mhm.
Also ich fahre im Moment auch extrem gerne zu Hause. Und wenn jetzt mal wieder ein bisschen trockener wird, freut's mich.
Ich habe noch einen Meilenstein zu feiern, Tobi.
Was für ein Meilenstein?
Ich war neulich das erste Mal wieder joggen, ohne dass mein Knie angefangen hat, weh zu tun.
Sehr gut.
Also ich habe immer Probleme mit dem Runners Knee gehabt, so heißt es tatsächlich, also hat mein Physiotherapeut auch bestätigt. dass das bei mir so ist, und zwar diese Sehne außen am Knie, die fängt an irgendwann zu drücken und sich zu entzünden oder weh zu tun. Und ich konnte den Wecker danach stellen, dass nach 15 Minuten hat es angefangen und nach 20 Minuten bin ich gegangen nach Hause und konnte dann 2 Tage nicht richtig gehen. So, das war meine Lauferfahrung und ich wusste, dass man das wegtrainieren kann. Ich habe jetzt halt wegen Rückenübungen und so relativ viel Yoga gemacht und Sideplanks und ebenso Übungen und jetzt kann ich wieder laufen.
Sehr gut. Grundsätzlich kann man auch schon sagen, erstmal, du bist über 30. Du fällst auseinander.
Es geht bergab. Arthrose.
Arthrose. Dann würde ich sagen, haue ich noch meine letzte Frage raus. Wie gesagt, heute 3. Und zwar war er jetzt gerade Super Bowl.
Aber nicht geguckt.
Ja, ich auch nicht. Ich habe gar keine Ahnung davon. Aber mich interessiert, was ist denn eine Sportveranstaltung, die du guckst, nicht Downhill?
Ah, shit. Echt jetzt?
Ja.
Wo ich gucke?
Eiskunstlauf.
Nee, ohne Scheiß, ich glaube, ich gucke. Zufällig sepp ich rein. Habe ich das schon mal erzählt, meine Morgenroutine, wenn die gut läuft. Gut läuft, stehe ich um 6 auf, manchmal um 20 vor 6, Kaffeemaschine anmachen. Dann gibt es einen Kaffee und mit dem hocke ich mich vor ARD, ZDF, Morgenmagazin. Und da kommt immer ein relativ ausführlicher Sportteil. Und den gucke ich gerne.
Aber es ist jetzt gerade nichts, wo du dich hinsetzt und...
Nee.
Und reinguckst?
Ich bin nicht, also ich, ist echt krass, ich bin so wirklich voll Digital Native Generation irgendwie, Fernsehen ist mir einfach zu
zeitlich gut, aber fixiert. Das, so. Aber das heißt ja nicht, dass du...
Video on Demand, ich gucke, wenn es möglich, also wenn ich reinseppe und es läuft irgendwie ein Bobrennen, Olympia zum Beispiel halt gerade, die Deutschen haben ja wieder mächtig abgeräumt, dann gucke ich das, das finde ich irgendwie spannend. Vielleicht, weil ich Cool Runnings früher so abgefeiert habe. Das geht über eure Vorstellungskraft.
Jamaika hat eine Bobmannschaft.
Siehst du? Cool Runnings kennt jeder. oder Abfahrtski, das fasziniert mich auch. Ja. So. Aber ansonsten, ey, ich gucke keinen Sport. Müsste ich lügen. Wenn mich jetzt jemand einlädt zum Fußball gucken, würde ich sagen, ja, weil es Bier gibt und vielleicht gegrillt wird, aber ansonsten.
Fußball gucke ich halt immer sehr, wenn gerade eine WM ist. Oder eine EM, dann bin ich voll Fußballfan. Ansonsten finde ich das eher ein bisschen langweilig. Ich gucke sehr gerne Motocross, beziehungsweise Supercross.
Ich kenne einige, die das machen.
Es ist ein bisschen einige schwierig zu gucken. Einige
Mountainbiker, die Supercross gucken. Genau. Ja.
Aber es ist halt echt geil. Und aktuell ist, glaube ich, hier Ken Roczen, unser deutscher Vertreter,
geil. Ziemlich weit ich vorne. Ich habe das ein paar Mal mitgeguckt beim Tom Bachhuber. Grüße gehen raus, der arbeitet bei Escolab. Und da fand ich es richtig geil. Also es hat mich richtig so, ah, das ist ein Sport, da kann ich gucken. Aber irgendwie, die müssen es auch über irgendwie VPN und keine Ahnung was gucken. Weil
du konntest früher immer über YouTube gucken, am nächsten Morgen. Aber ich kenne halt auch welche hier bei uns aus der Ecke, die stehen halt einfach nachts um 4 auf und gucken das halt live.
Ja,
krass. Ich mir denke, okay, ich habe auch noch ein bisschen was anderes zu tun.
Ja, nee, schlafen auch nicht zum Beispiel. Und das Ding ist, da muss ich jetzt ganz ehrlich so Schande über mein Haupt, aber da bin ich so weit weg von dem Sport, also nicht in der Szene drin, nicht, ich folge den Leuten nicht mal auf Instagram, das heißt, ich würde gar nicht mitkriegen, wann jetzt das nächste Supercross-Rennen ist.
Ja, jede Woche.
Siehst du?
Also das ist schon
crazy. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
Also das ist schon crazy, es ist jeden in der Nacht von Samstag auf Sonntag, ja doch, Samstag auf Sonntag, ist halt Hallenshow mit richtig vielen Zuschauern. Das ist schon mega geil. Das ist halt ja nicht Motocross, wo die halt draußen fahren, Das zum Beispiel finde ich komplett uninteressant. Weil
du verlierst so ein bisschen den Überblick, wer gerade vorne ist und so. Ne?
Und es ist so schnell, dass es komplett über meine Vorstellungskraft geht. Wie bei der Bobmannschaft.
Wie bei der Bobmannschaft aus Jamaika.
Genau. Und Supercross ist so ein bisschen, dadurch, dass man es besser im Auge hat, man versteht es ein bisschen besser. Es ist immer noch komplett außerhalb aller Möglichkeiten. Aber es ist ein bisschen besser verständlich, finde ich. Mhm. Es schaut sich irgendwie ein bisschen leichter. Und das ist echt ein schöner Sport. Und die packen halt echt sehr viel...
Es ist auch wunderschön anzusehen, weil einfach so viele Fähigkeiten, so viele Skills da drin stecken. Und es ist ja wie ein Marathon. Also egal, mit wem du sprichst, so eine Dreiviertelstunde Supercross ist halt einfach wie ein Marathon. Das kann man sich nicht vorstellen, wie anstrengend das ist.
Einer der besten Mountainbiker eigentlich fast aller Zeiten, Brian Lopes, ist ja jetzt Trainer im Supercross oder Motocross. Und ist Trainer, glaube ich, Colcilli hat jetzt aufgehört, aber der hat den immer trainiert, und wir haben den mal besucht in Kalifornien, da wo der wohnt, und sind dann eben auch mit ihm zum Supercross-Training. Da hat der Christian Craig, der glaube ich jetzt gerade wieder sehr weit vorne fährt, trainiert. Und das ist schon echt krass zu sehen, wenn du mal auf der Strecke stehst, wo einfach kein anderer ist, nur der seine Runden fährt. ist schon richtig schnell, wie die am Limit fahren.
Das ist so krass, die haben Absprünge, die haben eine Länge von 1,20 Meter, dann fliegen die 10, 15 Meter und dann haben die Landung, die ist 1,30 Meter lang.
Ja,
und also die springen ja von Welle zu Welle und das sind ja wirklich nur Wellen, die sind nicht höher als das Motocross-Bike. So, das sind keine krassen Absprünge, wie man es aus dem Freestyle-Motocross oder so kennt, sondern das sind Waschbretter, wo die sich über Wellen rauskatapultieren und genau diese Kante nach exakt 12,7 Meter Flugphase wir treffen, die Trainingsvideos von Ken Roczen.
Und das ist eben so dieses Thema, wo ich finde, dass Supercross einfacher zu verstehen ist wie Motocross. Weil so ein Absprung, da ist schon jeder von uns mal zu kurz gesprungen.
Ja.
Also das versteht man, ja.
Ja.
Aber mit so einer Geschwindigkeit irgendwo durch so eine Sandkurve, das ist halt wie Formel 1, finde ich auch irgendwie interessant, ist aber einfach nicht verständlich so. Aber eben, genau das zu treffen, das findet ja auch in unserem Sport irgendwo statt. Und natürlich andere Dimensionen, andere Geschwindigkeiten, aber trotzdem ist es irgendwie besser übersetzbar.
Und es ist spannender, weil du halt den Fehler direkt siehst. Also richtig. Wenn jetzt einer in der Formel 1 eine Kurve irgendwie nicht optimal in die Ideallinie fährt und er verliert ein Zehntel, okay. Kann man vielleicht nicht ganz so gut sehen.
Ja.
Beim Supercross, wenn er die Welle zu kurz oder zu lang springt,
dann merkt man es. Genau. Ja, also von daher, das ist auf jeden Fall der Sport, den ich gerne gucke.
Geil. Ja, ey, vielleicht muss ich jetzt mehr gucken. Vielleicht schreibst du mir das nächste Mal eine WhatsApp, so hey, guck gerade Supercross, jetzt. Schick den Link.
Ich schick den Link.
Erstmal
genau.
Wir FaceTime gucken zusammen Supercross.
Das ist eine gute Idee.
Kann man machen. Also ich finde es echt witzig, zusammen Sachen über FaceTime gucken und dann so,
boah, krass, hast du es gesehen.
Ja, vielleicht. Mega. Vielleicht. Fail der Woche, Lucky Shot, sollen wir noch machen? Ich habe meine eigentlich schon erzählt, aber ich kann sie auch gerne noch mal in der Kategorie verfassen.
Ja, lass mich raten, Fail der Woche. Lucky Shot, du bist gegen einen Pfosten gefahren?
Fail der Woche war tatsächlich der Pfosten im Auto. Ja. Das muss ich einfach echt so sagen, das hat mich nachhaltig beeinflusst. Also mein Autofahrstil ist richtig ängstlich.
Das geworden. Ist auch so ein Ding, wo einfach auch bei Männern so richtig was, so eine Welt zusammenbricht.
Ja, ne? Ich bin richtig traurig.
Ja. Ja. Ist geil, dass man sich auch was darauf einbildet, dass man einfach so gut Auto fahren kann.
Ich weiß nicht, ob das Einbilden ist, aber ich habe echt einfach... Ich habe mir einfach
gefragt. Ich weiß nicht, ob das Einbilden ist.
Ich kann es wirklich sowas, richtig gut. Ich bin so viel Auto gefahren. Naja. Und dein Fail der Woche?
Mein Fail der Woche hat definitiv hier mit der Wohnung zu tun. Wie gesagt, wir waren vor 2 Jahren schon mal hier.
Ja.
Und es war so unglaublich warm in dieser Wohnung.
Oh.
Wir sind abends um 22 Uhr hier angekommen. Und wir wussten ja, es ist super warm hier.
Kurze Unterbrechung. Ja. Das Erste, was ich gesagt habe, oh, ist schön warm bei euch.
Ja, pass auf. Wir sind hier reingekommen, wir haben alle Türen, alle Fenster aufgerissen, weil wir wussten ja, vor 2 Jahren war es warm. Dann muss er ja jetzt auch warm sein. Alter, war es kalt. Ja, also wir haben alles gesagt, aufgerissen. Wir haben
2 Tage echt gefroren.
Irgendwie. So, dass die ganze Wärme raus war und wir einfach die komplette Nacht durchgefroren haben. Also ich hatte zumindest noch eine Decke.
Ja.
Michael hatte einfach ein Handtuch oder sowas, ach, weil sein Bett nicht mal gemacht war. Von daher, das war, ja, in 2 Jahren kann sich doch was verändern. Preise vom Shuttle kann ansteigen, ohne die Heizung runtergedreht werden.
Ja, die Heizung, ja. Mhm.
Genau.
Die Verstellregler der Heizung.
Ist halt jetzt so, die Heizung, wir haben dann getextet mit den Besitzern.
Mhm.
Heizung wurde hochgestellt. Alter, es ist wieder warm. Also es gibt hier scheinbar nur 0 und 100.
An und aus.
Genau.
Digital.
Richtig.
Digitalheizung.
Und das ist definitiv eine Nacht hier durchgefroren, weil alle Fenster aufgemacht. Das ist mein Fail der Woche.
Ja, das Krasse ist, ob man das jetzt glauben mag oder nicht, aber es wirkt sich hart auf das Fahrradfahren aus. Weil wenn du eine Nacht gefroren und schlecht geschlafen hast, wärst du einfach viel schlechter Fahrer. Ja, das ist definitiv. Einfach nervig. Und dein Lucky Shot?
Mein Lucky Shot war definitiv gestern die E-Bike-Runde, wo ich richtig Spaß hatte. Schön viele Trails ohne das lästige Autofahren zwischendurch und immer auf Leute zu warten. Also das war mega, mega cool. Hat extrem viel Spaß gemacht.
Ja.
Und mein absoluter Tipp.
Richtig gut. Mein Lucky Shot ist tatsächlich so ein bisschen auf Cosmic Sport zurückzuführen. Die haben mir eine neue Uhr geschenkt. Als Dankeschön für die Partnerschaft oder das, was ich für die gemacht habe. Und hat mich mega stoked. Und tatsächlich hat es diese Uhr und Erik Juncker geschafft, mich wieder zu motivieren, zu joggen. Und dann, also das war der Lucky Shot, dass ich erstens wieder jogge und zweitens, dass ich auch wieder joggen kann aufgrund dieser ganzen Yoga, Mobility, Stretch und Kräftigungsarbeit, die ich geleistet habe in den letzten Monaten. Von daher, das war für mich tatsächlich ein krasser Meilenstein. Also wirklich, ich kann wieder laufen, ohne dass ich danach 2 Tage ein entzündetes Knie habe. Und das finde ich mega. Und die Botschaft möchte ich daraus finden, wenn ihr auch Probleme mit dem Knie habt oder irgendwas zwickt und zieht, dann nehmt es nicht so hin und schluckt eine Ibu und sagt, naja, tut ein bisschen weh, ich kann das halt nicht. Sondern checkt das mal ab, was man an Übungen machen kann und dehnen, weil die ganz, ganz viele Sachen, Verkürzungen, die wir haben, Schmerzen, die wir haben, sind auf Fehlhaltungen, Disbalancen oder einfach nur gewisse Muskeln, die zu schwach sind für ihren Gegenspieler, zurückzuführen. Und da kann man aktiv gegenarbeiten und hat dann wieder mehr Spaß am Leben.
Ja, auf alle Fälle. Das Gleiche gilt halt irgendwie für den Rücken. Das mache ich ja auch hier morgen. Genau. Und das ist schon sehr, sehr gut. Wir muten unserem Körper mit dem Mountainbiken schon relativ viel zu. Die muss man auch ein bisschen was zurückgeben.
Korrekt. Vor allem ist es immer einseitig. Mountainbiken ist krass einseitige Belastung.
Sehr gut, dann würde ich sagen. Vielen Dank.
15 Minuten, wir haben Hunger auf Pizza, oder? Gehen wir Pizza essen?
Ja, wir gehen. Ich glaube, da gibt es auch Pizza. Mal schauen. Wir müssen jetzt noch besprechen, wo wir hingehen. Aber Bella Italia.
Hier gibt's überall gutes Essen. Vamos a ver, sagt der Spanier. Ich war auch Spanier. Spoiler nächste Woche?
Nächste Woche. Ich weiß noch nicht genau, ob es funktioniert. Aber es geht sehr viel um Trail-Legalisierung, um Trails in Deutschland. Mal schauen.
Oh, spannend. Spannend. Ja, da wurde mir auch jemand vorgeschlagen, aber mal sehen. Tschüss, ne? Danke fürs Zuhören. Und schreibt uns.